SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute mit Aurel Merz. Hallo Aurel.
Hallo, na, wie geht's?
Ja, mir geht's gut. Wunderbar, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, dass ich kommen durfte. Ne? Es ist ja ein Heimatbesuch. Die Gelegenheit mal hier.
Ganz genau.
Ja,
haben wir uns das auch gedacht. Aurel Merz, Comedian, Schauspieler, Podcaster, Moderator. Einmal vorweg, wir duzen uns, nicht etwa, weil wir uns schon vorher gekannt haben, aber weil es hier einfach besser passt.
Also, ja, nee, auch einfach, weil das ist hier der Vibe, ne?
Genau, das ist hier
so
heute
freundschaftlich.
Der Vibe und deswegen machen wir das so. Aurel, du kamst gestern aus Köln.
Ja.
Da war Gamescom, dein Zug nach Stuttgart.
Ich war aber nicht auf der
Gamescom. Du warst nicht da, aber dort war Gamescom. Dein Zug hatte nach Stuttgart hatte 2 Stunden Verspätung. Und du hast dich gestern über das Stuttgarter Weindorf gewundert, nämlich dass da um 17 Uhr alle betrunken sind.
Ja, ich fand es eigentlich, um ehrlich zu sein, fand ich es eigentlich ganz angenehm, weil ich kam an und die Stadt war schon sehr, sehr gut drauf. Und erst dachte ich, ja Mensch, haben die sich gefreut, dass ich komme. Und dann habe ich gesehen, nee, es ist Weindorf. Die ganze Stadt guckt schon irgendwie in 5 Richtungen, alle sind leicht besoffen. Ist eigentlich ganz, rückblickend ist es ein sehr angenehmer Zeitpunkt, um in Stuttgart anzukommen.
Wunderst du dich gar nicht, woher ich das alles weiß?
Ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß, woher du es weißt.
Ja, du hast es nämlich alles gepostet. Genau, du hast es gerade gesagt, beziehungsweise du kennst Stuttgart natürlich sehr gut, denn du bist, hast ja gesagt, Heimatbesuch, du bist gebürtiger Stuttgart, bist auch hier aufgewachsen und lebst heute in?
In Berlin.
Überraschung.
Ja, das ist der typische Medienweg, ne? Irgendwann strampelt man hier ganz wild in Stuttgart rum und entscheidet sich wegzuziehen. Mich erst nach Wien gezogen und habe in Wien studiert. Und dann war die logische Konsequenz, wenn ich denn nicht in den österreichischen Medien arbeiten möchte, dass ich Richtung Berlin muss.
Mhm. Was ist dir noch so aufgefallen? Also kommst du eigentlich noch öfter nach Stuttgart?
Ja, tatsächlich. Land? Meine Familie ist, die sind dann auch alle nach Berlin gegangen, weil meine Eltern haben ihre Kinder vermisst. Meine Schwester ist auch nach Berlin gezogen. Das heißt, ich bin jetzt manchmal tatsächlich auch beruflich da, was eine ganz komische Art und Weise ist, hier anzukommen. Man wohnt dann plötzlich im Hotel. Aber ich bin schon mal immer noch da. Und mir ist aufgefallen, also deshalb bin ich tatsächlich auch das letzte Mal schon hier gewesen, weil wir eine Sendung über die Deutsche Bahn gedreht hatten. Und dazu wollte ich mal den Stuttgarter Bahnhof inspizieren.
Und was ist dir da so aufgefallen?
Meine Güte, what's toll, happening?
Ne? Kurze Wege.
Kurze Wege. Also ja. Ich bin angekommen und ich dachte, die Zugfahrt ist vorbei und ich kann jetzt endlich irgendwie mich ablegen. Und dann wandert man da ja noch durch so ein ganz verrücktes Tunnelsystem. Ja. Das ist ja der Wahnsinn.
Ist ja auch zum Beispiel, also der schwarze Donnerstag, der ist ja jetzt auch schon so über 10 Jahre her. Ist der in deinem Bewusstsein noch da oder ist das so ein bisschen schon an dir vorbeigegangen?
Der schwarze Donnerstag, was war das nochmal?
Das war, als im Stuttgarter Hauptbahnhof, also ein Stück des Parkes, ganz alte Bäume gerodet werden sollten, Menschen protestiert haben und es dann einen Polizeieinsatz gab, der für sehr viel Aufruhr und Ärger gesorgt hat.
Da wurde diesem Mann das Auge rausgeschossen, ne, mit dem Gartenschlauch.
Das war jetzt nun die Spitze des Ganzen, aber unter anderem ist das passiert.
Mir geht dieses Bild tatsächlich nicht aus dem Kopf. Das war natürlich krass. Ich fand das Besondere, als jemand, der hier aufgewachsen ist, hat man ja diese ganze Epoche, ne, diese ganze, ne, da wurde einem dieser Bahnhof versprochen. Und ich erinnere mich, dass ich mit meinem Vater in dem alten Bahnhof auf eine Art Exhibition war, eine Ausstellung, wo die gezeigt haben, wie denn der aussehen sollte. Und wann er denn fertig wird, dieser neue Bahnhof und so. Und da war ich vielleicht so 10, also weil das Projekt ja irgendwie schon sehr, sehr lange rumschwirrt. Jetzt finde ich so lustig, dass einfach so, 20 Jahre später man hier ist und das immer noch ein großes Loch.
Wird auch noch eine ganze Weile leider so bleiben. Sagt dir eigentlich der Name Frank Nopper was?
Ja, Frank Nopper, ne? Da ist ganz schön, dass du danach fragst. Also, Herr Nopper, ich würde dann gerne, ich bin bis Sonntag hier und vielleicht kriegen wir das ja hin, dass ich bis dahin die Oberbürgermeisterschaft übernommen habe. Melden Sie sich einfach hier. Und dann machen wir können das wirklich eine ganz gewaltlose Übernahme machen. Ich glaube, dass mein Einfluss der Stadt sehr gut tun wird. Und ich glaube. Ich finde, so ein Oberbürgermeister, habe ich gesehen, wird für 8 Jahre gewählt.
Ja, also in Stuttgart, ja.
Ja, das ist zu lang. Also da muss man dann vielleicht auch mal einen kleinen Aufstand machen. Und Herr Nopper, deshalb räumen Sie das Rathaus bitte bis am besten heute Abend friedlich. Ich würde da gerne heute Abend das Weindorf.
Der ist doch noch gar nicht so lange da.
Achso, stimmt, so lange ist er gar nicht.
Ist jetzt Weindorf.
Stimmt, der ist doch schon. Der hat doch sich schon irgendwie in irgendeiner Laube so ein Wein getrunken.
Also, Aurel Merz, Comedian, das merkt man schon. Und es hagelt Beschwerden unserer Hörerinnen und Hörer. Und deswegen wollen wir hier direkt mal Stellung beziehen. Denn es wurde über den schwarzen Donnerstag gesprochen und da kriegen wir jetzt natürlich Ärger, weil wir über die schwere Verletzung eines Menschen gesprochen haben auf eine komödiantische Art und Weise. Und da wollten wir natürlich niemanden verletzen, das ist ganz klar. Damit das ganz klargestellt ist, natürlich ist das eine schwerwiegende Geschichte und eine schwerwiegende Verletzung, die aufgearbeitet gehört und die auch aufgearbeitet wurde und wird. So, Aurel Merz, du bist ein Shitstorm gewöhnter Mensch.
Ja, auch, ja, ne? Ich bin auf jeden Fall.
Du machst ja viel Provokantes auch und erntest dafür dann auch Ärger.
Um auf die Verletzung einzugehen, das ist natürlich nicht mal komödiantisch gemeint, sondern das ist tatsächlich das Bild, das einem davon im Kopf bleibt. Und das ist natürlich ein schrecklicher Unfall, naja, sogar im Endeffekt eine schreckliche Verletzung gewesen, die diesem Mann zugefügt wurde. Das ist jetzt nicht komödiantisch gemeint. Aber ich bin es natürlich wahnsinnig gewöhnt, Shitstorms zu ernten. Das kommt mit dem Territorium, wenn man politische Comedy macht und wenn man Satire macht, gibt es natürlich immer Menschen, die sich davon provoziert fühlen. Das ist es natürlich auch. Das ist ja auch die Aufgabe von Comedy, über Grenzen zu gehen oder Grenzen auszutesten und eben auf politische Missstände aufmerksam zu machen. Und das sorgt natürlich dafür, dass die ein oder anderen Leute dann natürlich auch auf politischer Ebene, dass sich nicht über diese Kritik freuen.
Genau, und wir wollten ja natürlich niemanden verletzen, aber wir müssen jetzt trotzdem mal hier politisch bleiben. Du beschäftigst dich sozialkritisch mit sozialkritischen Themen, postest viel. Was beschäftigt dich jetzt gerade? Also worüber könnte man sich jetzt heute so lustig machen? Vielleicht das Kürbisfest, oder?
Das Kürbisfest ist natürlich, das ist ja jedem gegönnt, das ist ja kein sozialer Missstand eines Kürbisfests.
Was würdest du denn...
Aktuell, ich meine, es ist natürlich sehr, sehr spannend. Wir haben natürlich, wir befinden uns ja offensichtlich in einer großen Klimaproblematik und die Maßnahmen der Politik, und das geht natürlich auch über Deutschland hinaus, die sich mit dieser Klimaproblematik beschäftigen oder auch gerade dagegen ankämpfen, die sind offensichtlich zu gering. Wir laufen da zusehends auf eine Katastrophe zu, und das ist natürlich ein gerade sehr, sehr relevantes Thema und ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss und natürlich auch junge Bewegungen sich mit auseinandersetzen müssen, da wir ja alle, du, ich und auch viele der HörerInnen, noch lange hier auf diesem Planeten leben wollen. Und deshalb müssen wir irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Deshalb ist das natürlich ein sehr, sehr dankbares Thema, auch für mich als Satiriker.
Ist das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt jetzt? Also ich meine, es gibt ja so viele Themen, Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie. Ist dieses überbordende Klimathema so ein bisschen in den Hintergrund gerückt?
Naja, das Klimathema ist eigentlich nie im Hintergrund, und es ist manchmal ein bisschen saisonal, aber gerade ist quasi Saison für dieses Thema. Wir haben gerade, wie vielte Hitzewelle dieses Jahr, und dementsprechend ist dieses Thema gerade sehr, sehr, sehr relevant. Das ist eigentlich, habe ich eher so ein bisschen Sorge, dass wenn es jetzt dann irgendwann haben wir wieder Winter, dann hat es irgendwie 1 Grad und dann interessiert das wieder niemanden. Und letztes Jahr, da hat der Ozean gebrannt. Das sind dann natürlich Bilder, die das sehr, sehr gut übertragen und die dafür sorgen, dass wir über diese Problematik, wie wir mit unserem Planeten umgehen, sprechen. Und wenn diese Bilder dann eben wieder weg sind, weil jetzt gerade irgendwo kein Waldbrand ist, dann haben wir natürlich wieder das Problem, dass diese Themen in den Hintergrund rücken und wir nicht drüber sprechen. Aber gerade ist es sehr, sehr heiß. Also ich schwitze. Ich habe das Gefühl, ich schwitze seit 3 Monaten durchgängig.
Wie kanalisierst du das zum Beispiel mit einem Post? Kannst du das mal kurz erläutern? Also wie sieht dann so ein Post aus zu dem Thema?
Es gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Ne? Auf der einen Seite haben wir natürlich satirische Outlets, Sendungen und Sketche, die man drehen kann. Das andere ist natürlich, ich mache einfach einen Tweet zu diesen Themen. Naja, was ich zum Beispiel mache mit Tweets, ist, ich versuche ein Lebensgefühl einzufangen. Also ein Gefühl, das ich gerade habe, das du vielleicht gerade hast, bei dem du da wieder denkst, okay, also eigentlich habe ich das Gefühl, die Welt geht unter, und währenddessen schnorchle ich irgendwie im Hotelpool vor mich hin. Und da geht es eigentlich mehr so darum, dass die Leute sich verstanden fühlen. Und das ist im Endeffekt einfach nur eine Lebensrealität einfangen in ein paar Zeilen.
Comedian, Schauspieler, Moderator, Podcaster, das sind Berufsbezeichnungen, die du so führst. Das sind ganz schön viele.
Irgendwie
viele heutzutage auch.
Na, ich hätte am liebsten gar keine Berufsbezeichnung. Also immer wenn ich gefragt werde, was ich eigentlich arbeite, ist es total schwer zu definieren, weil im Herzen eigentlich bin ich Comedian. Ne? Also davon gibt es ja verschiedene Outlets. Du kannst ja auch als Comedian irgendwie Schauspiel machen oder sonst was. Oder vielleicht bin ich auch einfach nur Unterhalter.
Da wollte ich dich jetzt gerade fragen. Also reicht nicht einfach eine Berufsbezeichnung? Muss man immer 2 haben?
Ich hätte am liebsten wirklich gar keine. Einfach Aurel.
Gut, dann müssen wir jetzt mal einfach Aurel. Aber wir gehen trotzdem mal durch deine ganzen Berufsbezeichnungen. Wir haben nämlich auch eine vergessen. Du bist ja auch noch Musiker. Oder würdest du dich so nicht bezeichnen? Du hast auf jeden Fall letztes Jahr ein Album aufgenommen. Ist das erwähnenswert oder sollen wir das an dieser Stelle gleich beenden?
Das können wir gerne erwähnen.
Ja, was hast du denn da gemacht?
Ja, da habe ich eine Schlagerplatte aufgenommen und damit nach Mallorca aus Spaß und habe die da performt.
Mit einem komödiantischen Hintergrund?
Ja, einfach so. Okay. Da wollte ich einen riesen Hit mal landen.
Und wie kam das an?
Kam super an. Also ich wollte da so ein bisschen, ne, ich wollte so ein bisschen zeigen, dass man einfach relativ einfach Musik komponieren kann, die denn so massentauglich ist. Ne, es gibt wahnsinnig viele talentierte Musiker, aber ja, es gibt manche Musikrichtungen, ne, die funktionieren gerade in so einem Feiermilieu einfach relativ einfach. Und da habe ich mir gedacht, nehme ich mal eine Schlagerplatte auf.
Mhm. Okay, gehen wir es mal durch. Also wir fangen mal an mit dem Schauspieler. Das ist ja so eigentlich der klassische Lehrberuf, der jetzt bei dir immer noch hinten mit dran steht. Wo bist du denn als der einzige klassische Lehrberuf? So ein Moderator? Podcaster und so weiter,
naja,
das macht ja jeder. Aber Schauspieler ist ja so ein ernsthafter Beruf. Wo bist du als Schauspieler zu sehen?
Na, gerade in meiner Sendung, der Aurel Original Show, die basiert zu großen Teilen aus Sketchen. Und diese Sketche, die ne, da habe ich, glaube ich, in den letzten 3 Jahren über 200 verschiedene Rollen gespielt, wenn nicht sogar noch mehr. Und das ist dann schon, das ist ein witziger Prozess, weil bei mir war das so viel fake it till you make it. Ne, ich habe gesagt, okay, ich kann das. Und dann musste man das auch delivern und eben auch auf einer sehr, sehr großen Bühne. Und letztendlich, glücklicherweise, ist das dann ja auch sehr erfolgreich geworden.
Das heißt, du hast ein gesundes Selbstbewusstsein, offensichtlich.
Ich hoffe. Es hat nicht so richtig viel mit Selbstbewusstsein zu tun, sondern es ist tatsächlich irgendwie auch, es hat so ein bisschen Mut auch, ne, sich einfach da rauszustellen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt und hoffe, dass es funktioniert. Und manchmal muss man es auch einfach rausfinden. Und ich habe viele tolle, talentierte KünstlerInnen, Kolleginnen, wo ich sage, manchmal fehlt ihnen leider der Mut einfach, weil sie ein wahnsinniges Talent haben und vielleicht auch viel talentierter sind als ich, aber sich einfach nicht überwinden können. Und deshalb kann ich auch immer nur empfehlen, jungen, talentierten Menschen, just do it.
Du hast es gemacht, das hat dich relativ weit jetzt schon gebracht. Du hast 2 eigene Formate, 1 auf Funk, das ist das, sag ich mal, Content-Netzwerk, nennt sich das, von ARD und ZDF, wo aber viele, die das, glaube ich, sehen, gar nicht merken, dass es von ARD und ZDF ist. Dann das andere ist, du hast in der ZDF-Mediathek eine eigene Show, Aurel Original. Du bist aber als Komiker, ganz klassisch, steht man ja eigentlich auf der Bühne. Machst du das auch?
Ja, ich stehe auch auf der Bühne. Wir sind mit der Aurel Original Show, sind wir mittlerweile ganz zum ZDF gewechselt. Also es ist jetzt keine Funkshow mehr, sondern wir sind beim ZDF.
War das ein und dasselbe?
Das ist quasi eine Weiterentwicklung. Also ja. Wir haben die quasi dann für die große Bühne jetzt neu aufgesetzt. Am 15.09. kommt die neue Staffel erst in der ZDF-Mediathek, dann später irgendwie auch im linearen Fernsehen. Aber der 15.09., das ist so mal das Premierendatum, auf das wir uns alle sehr, sehr freuen. Und wir haben da jetzt wirklich sehr viel Energie und Weiterentwicklungsenergie reingesteckt. Und ich glaube, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen und ist gerade von dieser doch erfolgreichen Instagram-Show und Funkshow der konsequente nächste Schritt und nicht nur für mich, sondern auch für mein fantastisches Team, das da wirklich einfach seit Jahren toll dran arbeitet und das war einfach wahnsinnig schön zu sehen, dass uns auch diese Chance gegeben wurde. Mhm. Und wir da jetzt so weitermachen können.
Ja, du hast noch mehr vor. Ist auch gut jetzt zu wissen, dass da die neue Staffel kommt. Denn wenn man draufschaut, dann ist das schon, hat schon ein gewisses Alter erreicht jetzt, diese alte Staffel. Da könnte man denken, haben die den vielleicht abgesetzt oder ist das abgebrochen worden?
Das stimmt allerdings.
Also da kommt was Neues. Die Frank Elstner Masterclass ist etwas, was heutzutage niemandem mehr was sagt. Frank Elstner sagt natürlich jedem was. Der Übervater der Fernsehshow. Kann man schon so sagen, ne, Aurel?
Kann man so sagen. Ich glaube tatsächlich, der Übervater gerade der erfolgreichsten deutschen Fernsehshow Wetten, dass. Aber ja, ist natürlich für viele Leute ein Vorbild. Ich war auch irgendwie total fasziniert, als ich ihn damals kennengelernt habe, wie viele Leute er quasi entdeckt und unterstützt hat. Und deshalb, er hat schon viel fürs deutsche Fernsehen getan. Und dann hinten raus hat er sich gedacht, okay, jetzt tue ich den Leuten auch noch mich an. Also mich. Und hat mich quasi auch in gewisser Form entdeckt.
Genau, hat dich auf eine Art und Weise entdeckt. Wie ist das vonstatten gegangen? Also hat er dich zufällig irgendwo gesehen? Oder was
war der Hintergrund? Den brauche ich. Nee, Frank Elstner hat eine Masterclass gemacht für Moderatoren und vor 10 Jahren war ich beim Vorstellungsgespräch für ein Praktikum bei einer TV-Produktionsfirma und die Chefin, mit der ich das Gespräch hatte, meinte, hey, bewirb dich da doch mal. Und ganz ehrlich muss ich sagen, ich wusste da nicht so richtig genau, wer Frank Elstner ist. Habe dann meine Mutter angerufen, sie sagt, ja, das ist der Mann von Wetten, dass. Und ich so, okay.
Sagt aber auch was über dich raus, ne?
Ja, tatsächlich bin ich nicht so ein, ich war einfach nicht so ein, wir haben nicht viel Fernsehen geguckt und nicht die deutsche, kein Wetten, dass und so weiter. Das ist nicht so, in unserem Haushalt war das schlicht und ergreifend jetzt nicht so der Fall. Haben uns mit anderen Dingen beschäftigt. Und kam dann da an, habe mich da beworben. Es war ein langer Aufnahmeprozess. 2000 Leute haben sich beworben und 12 Leute kamen dann in diese Frank Elstner Masterclass. Und dort wurden wir von Frank Elstner und anderen großen TV-Legenden quasi auf ein Leben als Moderatorin oder Moderator vorbereitet. Und haben uns dann Wird uns alles beigebracht, von wie man Beiträge schneidet, wie man auch eigene Fernsehsendungen entwickelt. Und diese Chance habe ich dann genutzt, indem ich mit diesem Equipment und diesen Möglichkeiten, die ich da hatte, eine Fernsehsendung entwickelt habe und dann später an Tele5 verkauft habe, was dann quasi meine erste Fernsehsendung war.
Mhm. Genau, wie heißt die? Die hieß?
Da die hieß Boomerama.
Boomerama, genau.
Jetzt Boomerama Late Night.
Mir tatsächlich aufgeschrieben, aber so schnell hatte ich es jetzt nicht parat. Aber Frank Elstner, über den du mal gesagt hast, er war auch dein Mentor. Was hat er dir mitgegeben? Also ich glaube, diese Masterclass, die kann man, glaube ich, relativ schnell abarbeiten. Die gibt es jetzt auch gar nicht mehr. Gab es nur einmal, hast du halt besucht. Gut. Aber was ist mit Frank Elstner?
Frank Elstner, also das Faszinierende an diesem Mann ist wirklich, man muss sagen, klar, der war ja auch schon in dem höheren Alter in dieser Masterclass. Und das heißt, so manche Dinge vielleicht nicht mehr auf den jetzigen Stand der medialen Geschwindigkeit irgendwie ausgerichtet, aber diese Fähigkeit, quasi Ideen zu entwickeln. Ne? Frank Elstner, der hat einfach alles quasi gesagt, was er so gedacht hat. Jede Idee, die er im Kopf hatte, ne, da sind 20 absolut totaler Obermüll und eine ist dann halt ein Juwel. Und im Kopf diese Freiheit zuzulassen, auch einfach Ideen mal auszuspucken, drüber nachzudenken und zu gucken, ist vielleicht was dabei, und das hat er mir schon beigebracht. Also ein bisschen ungefiltertes Denken und dann da das Juwel drin zu finden. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, ne? Es ist halt so, nicht jede Idee, die man hat, ist toll. Auch nicht jeder Satz oder jede Aussage, die man macht, ist toll. Aber darin dann eben die Kreativität, der Kreativität freien Lauf zu lassen und dann daraus was zu entstehen zu lassen, was dann vielleicht doch was wert ist und irgendwie unterhaltsam ist, schön anzugucken ist, einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Das habe ich von Frank Elstner gelernt.
Mhm. Ist ja auch Mentor, beinhaltet ja auch immer so ein bisschen das Menschliche. War da auch menschlich jemand Wichtiges für dich? Oder würdest du sagen, ich habe jetzt beruflich von ihm gelernt, aber menschlich würde ich jetzt sagen, haben wir gar nicht so viel miteinander zu tun.
Frank Elstner ist wirklich jemand, so oldschool er auch ist, weil er natürlich aus einer anderen Zeit kommt, aber auf Frank Elstner kann man nichts kommen lassen. Er ist ein wahnsinnig netter, großzügiger, lustiger Mann. Und das halbe Jahr in dieser Klasse, da gab es schon, das war schon ein großer Terror für uns alle, was viel an anderen Menschen, ne, die da, das macht er ja nicht alleine, gelegen hat. Und wir wurden schon sehr unter Druck gesetzt. Aber Frank Elstner selbst ist wirklich ein Segen, ein toller Typ. Es macht Spaß, mit ihm ein Bier zu trinken. Und es war wirklich schön zu sehen, dass jemand, der so einen Erfolg hatte, einfach, sage ich mal, keine normale Person ist, dass das gar nicht möglich ist bei dem Ruhm, den er hatte, aber einfach eine Person ist, wo man das Gefühl hat, man hat es mit einem guten Menschen zu tun.
Ein Sketch über Racial Profiling, sogenanntes, bei der Polizei, hat dir, Aurel, eine Menge Ärger eingebracht. Aurel, worum ging es da bei diesem Sketch?
Ja, da sind wir ja wieder beim Thema Polizeigewalt. Es war 2020, hatten wir dieses, ne, da immer mehr Polizeigewalt, immer mehr Videos sind kursiert, ne, gerade im Rahmen der Black Lives Matter Proteste und so weiter. Und da hatten wir uns eben entschieden, aufgrund der Tatsache, dass Horst Seehofer, unser damaliger Innenminister, eine Racial Profiling Studie in der deutschen Polizei abgesagt hatte, haben wir einen Sketch zum Thema Racial Profiling gemacht, in dem dann ich geracial profiled wurde von der Polizei. Am Ende ist ein sehr, sehr witziger Sketch, muss man dazu sagen. Trotzdem wurde ich am Ende des Sketches quasi erschossen, weil man mir nicht geglaubt hat, dass das mein Fahrrad sei. Das ist natürlich eine satirische Überspitzung in dem Fall gewesen, aber eben hat zu einem ziemlich großen Aufruhr geführt, weil verschiedene CDU, CSU-Politiker diesen Sketch als gebührenfinanzierten Hass gegenüber der Polizei und als staatszersetzend bezeichnet hatten, was dann auf Basis eines Bild-Zeitungsbeitrags für einigen Ärger gesorgt hat und für einige Debatten ausgelöst hat. Und
genau, die Bild-Zeitung ist damals drauf eingesprungen und dann nimmt das Ganze ja nochmal eine ganz andere Dimension auf wahrscheinlich.
Richtig, erst die Politik und dann die Bild-Zeitung und das Witzige. Genau,
Herbert Reul, der damalige Innenminister von Nordrhein-Westfalen, drauf angesprungen. Der war aber nicht der Einzige.
Ne? Ja, ich glaube auch tatsächlich, der Innenminister von Baden-Württemberg hat sich auch geäußert. Das Witzige daran war, die Bild-Zeitung, die hat diesen Sketch so aufgearbeitet auf einer kompletten Seite in so einer Art Foto-Love-Story. Am Ende dessen, der ich dann tot auf dem Boden lag. So, sowas muss muss man auch erstmal verkraften, dass man die Bild-Zeitung aufschlägt und sich dann da so in so einer diesen Sketch nachgearbeitet als Love Story sieht. Ja, es hat natürlich, aber das für natürlich dann viele Diskussionen ausgelöst. Ne, darf ich die Polizei kritisieren und so weiter? Und natürlich darf man die Polizei kritisieren. Die Polizei ist ein sehr, sehr mächtiges Organ im Staat. Das ist das Organ mit dem Gewaltmonopol. Und deshalb ist es schon okay, auch da satirisch mal zuzuschlagen. Da sollte niemand persönlich verletzt werden oder so, sondern es sollte eben diese Debatte geführt werden.
Hast du diese Erfahrung mal persönlich auch gemacht?
Zu racial profiles werden? Ja. Auf jeden Fall. Das hat man schon gemacht. Es gibt da diese einfache Taktik, die ich von meinem Vater gelernt habe. Gerade hier in Baden-Württemberg, man redet dann einfach Schwäbisch. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man sagt dann einfach, Hanoi, ich bin gerade hier auf dem Weg hin. Ich bin hier von Stuttgart. Gar.
Und das hilft?
Das hilft natürlich, ne, weil man ist dann, ne, das ist, Sprache macht wahnsinnig viel aus. Und das ist natürlich ein Mittel, das haben nicht alle. Nicht alle haben die Möglichkeit, sich dann so auszudrücken, dass man dann doch als hier zugehörig klingt, aussieht oder sonst was. Und deshalb ist es natürlich schon wichtig, auch für den Staat zu kontrollieren, nach welchen Schemata werden Menschen auf der Straße kontrolliert, nach welchen Schemata geht die Polizei vor. Und natürlich auch einfach zu kontrollieren, ne, die Polizei muss auch immer wieder kontrolliert werden. Es ist jetzt keine Generalkritik gegen die Polizei, aber es ist ein sehr, sehr mächtiges Organ, wo man dann eben auch genauer hinschauen muss.
Gehen wir mal nochmal in die Geschichte rein mit dem Sketch, der für so viel Aufruhr gesorgt hat. Der hat dir natürlich auf der anderen Seite auch sehr viel Bekanntheit eingebracht. Du wurdest wahrgenommen. Da ist immer die Frage, also geht man an sowas ran mit dem Willen, etwas zu verändern, oder ist das ein Comedian-Selbstzweck, einfach Witze zu machen, wenn es ansteht? Aber da steckt ja jetzt eindeutig auch eine Botschaft dahinter. Wie hat sich das weiterentwickelt?
Bei mir ist es natürlich so, ich beschäftige mich in meiner Comedy und auch natürlich zusammen mit meinem Team beschäftigen wir uns mit Themen, denen wir uns selbst nicht entziehen können. Das sind dann meistens nur soziale Themen, das sind Themen, denen vielleicht jemand im Team oder ich selbst auch schon ausgesetzt gewesen ist. Probleme, die wir wahrnehmen in der Gesellschaft und thematisieren die dann in Sketches. Also ich hätte meinen besten Willen nie im Leben für möglich gehalten, dass aus diesem Sketch so eine riesige, dann doch nationale Debatte wird. Damit war beim besten Willen nicht zu rechnen. Und wenn man so rangehen würde, ich glaube, das funktioniert nicht. Man macht so viele Sachen und davon Dinge, wo man eher denkt, okay, das wird jetzt explodieren und das wird eine Riesennummer, das wird dann nichts. Und deshalb bringt es gar nichts, so zu arbeiten, sondern man geht am besten einfach nach bestem Gewissen vor. Man schaut, welche Themen sind relevant für einen selbst und stimmt dann auch ab, trete ich nach unten, ist dieser Sketch gerechtfertigt, ist diese Thematisierung dieses Themas gerechtfertigt, und wenn man da alle auf einen Nenner kommen im Team, dann machen wir das.
Wir haben gerade über Racial Profiling bei der Polizei gesprochen, Polizeigewalt in Deutschland, und wir haben darüber gesprochen, dass du dazu einen Post gemacht hast, einen Sketch gedreht hast. Eigentlich einen ziemlich klassischen Sketch, fast altmodisch, könnte man sagen, und dafür eine Menge Ärger bekommen hast. Du redest da so ein bisschen nonchalant drüber, über diese Reaktionen. Fasst dich das nicht auch ein bisschen an?
Das ist ja natürlich immer so, du musst ja immer bewerten, von woher kommt der Ärger. In dem Fall kam der Ärger ganz klar von der Politik, die natürlich da versucht, auch ihre Schiffchen zu retten. Die sagt, das ist ein Skandal, das ist unsere Polizei, und die ist im Endeffekt auch verantwortlich für dieses Organ, was da kritisiert wird. Auf der anderen Seite kriegst du natürlich in so einem Shitstorm auch immer Solidarität, wenn du wirklich ein Thema vertrittst, was ja natürlich auch Leute bewegt, und am Ende muss man sich halt entscheiden, ich bin dann am Ende in dem Fall den Leuten Rechenschaft schuldig, die von Racial Profiling betroffen sind. Und es gibt auch in der Polizei, gab es wahnsinnig viele Leute, die mir berichtet haben, dass sie da absolut auf meiner Seite sind und wichtig ist, dass dieses Thema diskutiert wird. Und deshalb, ja, muss man dann da auch einfach da drüber stehen und sagen, okay, ich habe eine Debatte ausgelöst, dafür habe ich es gemacht, und jetzt muss ich halt für eine Woche mit diesem Shitstorm umgehen oder mit diesen vielleicht doch in dem Fall tatsächlich auch heftigen Drohungen umgehen. Aber du hast dann natürlich auch immer wahnsinnig viele Menschen, die sich mit dir solidarisieren, und das ist meistens auch wahnsinnig viel wert. Und wie gesagt, ich bin dann da schon auch ein bisschen...
Aber ich extrahiere mal raus als Antwort auf meine Frage schon auch, dass da mulmiges Gefühl immer mitspielt.
Na, mulmig wird es natürlich, wenn es Drohungen gibt, die über über aufs Körper, also ne, einfach auf Beleidigungen hinausgehen.
Was kommt denn da zum Beispiel?
Das, glaube ich, würde ich hier jetzt ungerne referieren, weil das dann schon so wüst ist, aber es ist dann schon auch, dann, das sind dann schon auch Drohungen, die an dein Leben gehen. Okay. Und das sind natürlich Dinge, das ist, macht natürlich keinen Spaß. Aber da muss man natürlich auch Abstufungen, sind das jetzt reale Gefahren oder ist das natürlich, ist das irgendjemand, der da einfach seinen kranken Fantasien freien Lauf lässt?
Gab es da auch mal Konsequenzen? Also musstest du auch mal Wohnort wechseln, Telefonnummer wechseln, irgendwas machen?
Würde ich ungern drüber sprechen, aber man kann davon ausgehen, dass dem schon auch mal so war, ja.
Ich habe in dem Zusammenhang eine Frage, und zwar von einem Hörer, der sich Heinz van Eugen nennt oder Heinz van Eugen heißt. Hallo, Folge Loverboy 44, das bist du, aka Aurel, auf Twitter, und mir drängt sich manchmal die Frage auf, ob bestimmte Themen für ihn tabu sind, weil er Angst vor dem Canceln hätte. Siehe Dave Chappelle und Ricky Gervais, das sind jetzt zwei Comedians aus den USA, die er da anspricht, und du musst vielleicht einmal vorweg erklären, was ist Canceln?
Erstmal ganz kurz witzig, dass du Loverboy ausgesprochen hast. Ich habe den Namen gerade erst geändert und fand, das war es jetzt wert, dass du es vorlesen musstest. Es war einfach nur aus Spaß. Canceln ist, wenn, ne, das ist eigentlich ein Vorgang, der jetzt nicht wirklich passiert. Es ist einfach nur, wenn eine Bewegung, sei es eine rechte oder eine linke, verlangt, dass du aus der Öffentlichkeit verschwindest. So. Und das passiert natürlich immer öfter, weil wir in politisch aufgeheizten Zeiten leben, in denen die Leute immer, naja, sagen wir mal, sind immer saurer und wollen natürlich, okay, der hat das gesagt, er soll jetzt verschwinden. Ricky Gervais und Dave Chappelle sind, was man sagen muss, comedy-technisch zwei der brillantesten Köpfe, die diese Szene je hervorgebracht hat. Wahnsinnig gute Comedians. Es ist nun mal so, aber dass sie öfter mal ans Limit dessen gehen, was man denn so hören möchte. Und ich finde auch tatsächlich, muss ich eingestehen, die beiden haben gegen eine Community, die Trans-Community, sehr, sehr viel quasi sehr viel Gewitze über diese Community gemacht, wo ich auch sagen muss, es war relativ überflüssig. Was ich jetzt selber angehe, mein Kodex ist so ein bisschen, ich möchte eigentlich nicht nach unten treten. Das heißt, ich möchte gucken, dass ich jetzt nicht irgendwelche Minderheiten oder Gesellschaftsschichten beleidige oder denen zu nahe trete in meiner Comedy, die sowieso schon viel abbekommen. Wenn es mir dann doch mal ein Fehler unterläuft, dann tut es mir wahnsinnig leid. Aber ich versuche einfach mehr nach oben zu treten. Ne? Das ist dann der Staat, die Politik, das sind Leute, die sind mächtiger als ich, die haben mehr Einfluss als ich. Das ist, ne, wenn man, deshalb ist auch so ein Sketch über die Polizei für mich persönlich gerechtfertigt, weil die eben ein sehr, sehr mächtiges Organ sind. Und das ist ein Kodex, nach dem ich mich richten muss. Das klappt nicht immer, aber ich versuch's.
Diversität ist das Gebot der Stunde, egal ob in Unternehmen, in der Werbung oder in den Medien. Überall wird jetzt Wert gelegt auf Diversity. Aurel Merz in SWR1 Leute, Comedian, Schauspieler, Podcaster, Moderator. Da war es wieder, ne? Die vielen Berufsbezeichnungen.
Ja, ja.
Jetzt natürlich die obligatorische Frage, wo kommst du her?
Ich komme aus Stuttgart.
Ja, und wo kommst du wirklich her?
Aus Stuttgart.
Okay. Das war natürlich satirisch oder zumindest der schlechte Versuch, es zu sein. Du hast einen Hintergrund, und zwar bist du ein Viertel, habe ich jetzt festgestellt.
Ja, basically. Mein Opa kommt aus Ghana.
Ja, genau. Dein Opa kommt aus Ghana, dein Vater ist auch schon hier geboren. Das heißt, du bist, wie man so schön kategorisieren will, zweite Generation mit Migrationshintergrund.
Es ist auf Basis der Optik, ne? Muss man dann so sagen. Ist man allein differenziert am Ende? Bin ich dann wohl doch ein Schwabe im Herzen und
Bischer Schwab,
gell? Ja. Kann ich nichts machen.
Und wie ist das mit der schwäbisch-migrantischen Identität? Lebt sich's damit gut?
Ja, es lebt sich ganz okay damit, ne? Also ich bin jetzt, ich habe ja, man hat ja, man kann jetzt nie ganz verleugnen, wo man herkommt oder so weiter, aber man kann natürlich in seiner persönlichen Wahrnehmung sagen, okay, ich bin einfach ich, und das ist ja, man kann nicht kontrollieren, wie die anderen Menschen einen wahrnehmen, aber ne, ich bin in Stuttgart aufgewachsen, ich lebe in Berlin, mein Opa kam aus Ghana, und man kann sich seine eigene Identität, soweit es dann einem möglich ist, selbst zusammenklopfen, und das versucht man doch auch immer wieder. Das ist auch wie dasselbe mit den vielen Berufsbezeichnungen.
Mhm. Hast du denn in deiner Kindheit viel erklären müssen? Kam diese Frage, die ich gerade so ein bisschen im Scherz gestellt habe, kam die dann doch öfter mal?
Na klar, die kam auf jeden Fall relativ oft. Ich meine, das ist auch eine Zeit gewesen, in der es jetzt auch noch nicht so extrem viel, man das Gefühl hatte, dass es so extrem, Stuttgart so extrem divers war. Und na klar, damit setzt man sich, ich meine, auch bis heute ist es natürlich immer ein Thema. Wie sieht man aus, wo kommt man her? Und das, auf der einen Seite ist es natürlich der Neugier der Leute geschuldet. Also man freut sich, ach Mensch, wie sieht der denn aus? Und ich sehe ja tatsächlich sehr ambiguent aus. Also, wo kommt der denn her? Das ist ja, bei dir würde ich mich, habe ich auch schon überlegt.
Berechtigt das Interesse auch hinter der Frage?
Es gibt natürlich,
ist das nun ein reiner Aufreger für dich?
Nein, es ist für mich, es ist kein Aufreger. Es ist natürlich ein berechtigtes Interesse. Es ist natürlich immer die Frage, interessiere ich mich auch für die Person oder interessiere ich mich nur, warum sieht die Person so aus? Das wäre wie wenn ich frage, warum hast du die Brille auf? Ne? Immer so, immer, du, das bedeutet ja erstmal, man interessiert sich nur für Oberflächlichkeiten, anstatt für, wer ist die Person und wer ist sie wirklich?
Also es nervt dich jetzt auch nicht unbedingt, dass du darüber sprechen musst. Hast du es in deiner Karriere?
Das hat schon auch mal genervt. Und natürlich auch, weil du natürlich auch, und das ist natürlich, ne, das kennst du mit Sicherheit auch. Man wird stereotypisiert aufgrund irgendwelcher Vorurteile, die Menschen in ihrem Kopf haben. Und die können mal positiv, die können negativ sein. Es gibt auch positiven Rassismus, aber am Ende ist es trotzdem auch Rassismus. Und dem fühlt man sich natürlich immer wieder auseinandergesetzt.
Wo soll der sein, der positive Rassismus?
Also na, das Witze, ist immer,
die witzig sind? Oder was naja, meinst du?
Ist, wie man sagen würde, hey, du bist ja schwarz, du kannst ja sicher extrem schnell rennen. Das ist, dir wird zugeschrieben, eine tolle Fähigkeit zu haben, schnell rennen zu können. Aber es ist natürlich auch basierend auf Vorurteilen.
Rassismus, ja. Okay, also hat es in deiner Karriere, du bist ja nun auch in den Medien dadurch sehr sichtbar, irgendwelche negativen Konsequenzen gehabt? Das ist ja schon eine Frage, die man mal stellen muss für deine Kindheit, weil 30 Jahre nach den Ereignissen Rostock-Lichtenhagen muss man schon die Frage stellen, ist unsere Gesellschaft denn jetzt eigentlich toleranter geworden?
Ich muss ganz klar sagen, als ich meine Karriere begonnen habe, wurde ich in den Medien wahnsinnigem Rassismus ausgesetzt und auch viele Entscheidungsträger, die einfach gesagt haben, ja, so jemanden will niemand sehen, ne? Das war schon am Anfang so. Und dann, also ich hatte dann das Glück und auch die Hartnäckigkeit, mich in eine Zeit vorzuarbeiten, in der ich persönlich solche Themen thematisieren kann, aber sich auch eine Kleinigkeit getan hat und auch klar wurde, dass wir eine multikulturelle Gesellschaft sind und da eben auch Identifikationsmöglichkeiten für Menschen verschiedener Herkunft, verschiedenen Aussehens schaffen müssen. Und das ist ein Prozess, der manchmal sehr, sehr oberflächlich stattfindet, aber es tut sich schon etwas, wenn auch, manchmal auch leider ein bisschen zu oberflächlich.
Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, du bist ein politischer Mensch und das wollte ich jetzt schon die ganze Zeit machen, habe es auch schon ein paar Mal versprochen, deswegen steht es jetzt noch an zum Ende der Sendung. Aus der Comedian-Sicht, was es in letzter Zeit so politisch zu berichten gab und du darfst mal was dazu sagen, zum Beispiel zur Hochzeit von Finanzminister Christian Lindner auf Sylt.
Ach, das war ja richtig dramatisch, ne? Das hat er ja so ein bisschen an die Boulevardpresse verkauft. Das fand ich sehr spannend, dass dann da wirklich alle hingeflogen sind. Man hat sich ein bisschen wie in der Monarchie gefühlt. Wir haben das in Deutschland nicht und da hat er uns das mal gegönnt. Also ganz, ganz, ganz toll. Ich fand es ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr grotesk. Also die ganze mediale Berichterstattung darüber war grotesk. Friedrich Merz, der da in seinem Privatflugzeug angeschossen kommt. Mhm.
Alles aber, sorgsam verkauft, aber also sorgsam medial
inszeniert. Sorgsam medial inszeniert, ne? Also ich meine, die ganze Hochzeit ist wahnsinnig teuer. Also es hat ein komisches Signal gesendet. Ich finde, wenn man sich jetzt Finanzminister, sollte man sich schon ein bisschen bescheidener positionieren. Aber
viele haben da gesagt, Neiddebatte ist nicht gut, sollten wir nicht führen. Was sagst du dazu?
Naja, ich finde auch, ich mag auch keine Neiddebatten oder so, aber ich meine, ich finde, wenn man so versucht, so sich fast wie eine, also, ne, das Finanzministerium sich quasi wie so eine Monarchie darstellt in diesem Moment, dann fand ich das wirklich schon auch heftigst überzogen und es war befremdlich.
Kommen wir zu was anderem. Der Skandal, in Anführungsstrichen, um die tanzende finnische Premierministerin, Sanna Marin. Was sagst du dazu?
Also ich möchte nicht länger in einem Land leben, in dem von meinem Regierungschef nicht so tolle Tanzvideos kursieren. Ich fand das großartig, ich bin absolut auf ihrer Seite und ich glaube eben, ne, sie ist erstmal ein junger Mensch und auch wenn man kein junger Mensch ist, völlig egal. Ich glaube auch, dass man als Regierungschef oder Chefin das Recht hat, mal Spaß zu haben und ich fand das sehr, sehr sympathisch und bin absolut auf ihrer Seite und finde das auch ein bisschen misogyn, ihr dann direkt so einen Drogenmissbrauch zu unterstellen, wie es da stattgefunden hat und dass sie dann wirklich einen Drogentest machen musste, fand ich sehr, sehr traurig und hat mich richtig geärgert.
Da klingeln die Handys, ne?
Ja, mein Handy hat geklingelt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber...
Also, wir kommen, aber du hast gerade gesagt, ich möchte in keinem Land leben, in dem der Kanzler nicht tanzt. Wie optimistisch bist du, dass wir solche Videos auch von Olaf Scholz sehen werden?
Ich bin sehr, sehr unoptimistisch. Ich habe das Gefühl, Olaf Scholz ist nicht darum bemüht, mehr von seiner Persönlichkeit preiszugeben. Ehrlich gesagt auch nicht so richtig dafür bemüht, mehr von seinen politischen Positionen preiszugeben. Ich habe das Gefühl, Olaf Scholz gibt eigentlich gar nichts preis.
Stichwort Erinnerungslücken jetzt im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss.
Absolut, sehr, sehr traurig. Das finde ich, das ist natürlich, das hat einen ganz, ganz faden Beigeschmack und ich fand auch ehrlich gesagt, dass er das nicht sehr, sehr gut gelöst hat. Ich fand, er wirkte sehr, sehr blass in dem Moment, denn dieses visante Lächeln da, dass da nichts zu holen ist. Ich hätte mir doch eine sehr, sehr aktivere Aufklärung über diesen Cum-Ex-Skandal von Kanzlerseite gewünscht. Haben wir nicht bekommen, ist ein bisschen schade.
Die, wo wir es gerade bei gut gemacht oder gut gemeint haben, die Kommunikation von Gesundheitsminister Lauterbach jetzt aktuell in der noch nicht beendeten Corona-Pandemie?
Das geht mir ein bisschen auf. Das ist so ein bisschen, also die ganze, naja, das ist so ein bisschen das Problem. Ich finde, diese Pandemie ist natürlich was, was uns alle unser Leben wahnsinnig einschneidend für unser Leben ist. Manchmal bin ich ein bisschen enttäuscht, weil Karl Lauterbach sagt immer so, ich bin der einsame Rufer im Wald. Und ich denke mir so, ja, Herr Lauterbach, uns ist allen bewusst, dass das eine sehr, sehr schwierige Situation ist. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass sie twittern eine Sache und entscheiden auf Regierungsebene, auf Gesundheitsministerebene eine ganz andere. Und dann diese Diskrepanz zwischen der Selbstvermarktung und der dem tatsächlichen Entscheidungstreffen. Die irritiert mich manchmal doch sehr.
Es gibt also genug Futter, über das du wirst immer wieder twittern, posten und sprechen kannst und sketchen kannst.
Absolut. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal mein Angebot an Herrn Frank Nopper erneuern. Ich werde nachher vorm Rathaus stehen und wenn Sie mir dann einfach den Schlüssel und vielleicht irgendwelche Regierungspapiere und so weitergeben, vielleicht die Atomcodes, ich weiß nicht, ob es das in Stuttgart gibt, ich würde dann einfach fließend das Amt übernehmen und Stuttgart 8 Jahre in eine fröhliche Zukunft führen.
Mal gucken, ob er es gehört hat und das war jetzt nämlich auch dein Schlusswort. Aurel Merz, vielen Dank für den Besuch in SWR1, Leute.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.